Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Herzlich willkommen zum Torres Tea Time Bundestagswahl Special Volume 2. Heute geht es in den zweiten Tag und wir kommen hier zusammen bei Möbel Bischoff, beziehungsweise der Bischoff Home Company, wie es mittlerweile heißt. Und mir gegenüber sitzt am frühen Montagmorgen der Kandidat der SPD, Truls Reichert. Guten Morgen, Truls.
Guten Morgen, Tore.
Schön, dass wir wieder zusammenkommen. Wieder, sage ich, denn wir sind ja auch nebeneinander aufgewachsen, fast schon. Wir sind Nachbarn.
Also genau, direkt gegenüber, also
in der Tat.
Genau, unsere Elternhäuser stehen, jetzt sind es ja nicht mehr von uns beiden nicht mehr die Elternhäuser, oder sie waren die Elternhäuser, aber unsere Eltern wohnen nicht mehr da,
richtig,
aber
richtig.
Wir sind in derselben Straße aufgewachsen, genau gegenüber voneinander.
Und so trotzdem hatten wir gefühlt nie mehr Kontakt als jetzt gerade. Also man kann mir keine ganz große Nähe zu dir zuschreiben. Wir waren zwar physisch nebeneinander, aber großartig interagiert miteinander haben wir selten. Höchstens vielleicht ein, zwei Mal beim Bolzen.
Genau, beim Bolzen auf dem Spielplatz im Milchstädthof. Aber wir sind ja nun auch nicht derselbe Jahrgang.
Und, stimmt, du bist ja noch jünger.
Genau, ich bin noch jünger und ich sehe dann ja auch oft noch mal jünger aus. Ich sage immer, ich darf aber auch schon Auto fahren. Dann ist das natürlich dann ein Jahr Unterschied, glaube ich, bei uns beiden. Ich glaube, du bist Baujahr 93, ne?
92,
dann ja, sind sogar zwei Jahre.
Ja, ja.
Dann ist das natürlich auch so in der Grundschulzeit viel.
Ist so, ganz klar. Und du warst offensichtlich der Schlauere von uns beiden. Du bist aufs Gymnasium gegangen, ich nur auf die Realschule. Aber gut, jetzt sitzen wir trotzdem beide hier.
Ja, und ob ich jetzt schlauer war und ob das die schlauere Idee von mir war, aufs Gymnasium zu gehen, das kann man ja auch in Frage stellen.
Aber du bist so jung, Truls. Du bist so jung und trotzdem möchtest du in den Bundestag. Das ist natürlich kein Novum. Es gibt ganz junge Menschen im Bundestag. Aber trotzdem, du bist ein ganz junger Mensch, der jetzt nach Berlin möchte, der sich aber schon ganz lange auch politisch engagiert für sein Dorf, für den Kreis, fürs Land. Und du möchtest nach Berlin jetzt. Warum? Und stell dich doch bei dieser Frage auch gerne nochmal nebenbei direkt vor.
Ja. Mein Name ist Truls Reichert, ich bin 30 Jahre alt. Wir haben gerade schon festgestellt, ich bin wie Tore aufgewachsen in Milchstedt und ich bin da auch hängen geblieben. Ich habe in Husum Abi gemacht, bin dann zum Studieren nach Kiel gegangen, habe da soziale Arbeit im Bachelor studiert, im Master studiert, staatliche Anerkennung als Sozialpädagoge und Sozialarbeiter auch gemacht. Und dann bin ich aber auch während des Studiums schon zurück nach Milchstedt gekommen, weil das einfach der perfekte Ort zum Wohnen ist. Und habe da jetzt ein Haus gebaut, habe da meine Familie gegründet und stehe da einfach mitten im Leben. Und ich glaube, dass im Bundestag genau dieser Typ Mensch auch vertreten sein muss, aus einem Alter, aus einer Lebensphase, wo man gerade im Schaffen, im Aufbauen ist, wo man vielleicht auch andere Problemlagen hat als jemand, der schon in Rente ist oder kurz davor. Ich finde immer gut, wenn die Mischung gut ist in Parlamenten und da möchte ich gerne meinen Beitrag zu leisten. Und natürlich nicht nur wegen des Alters, sondern ich habe einfach Lust, da mitzuwirken für die Westküste und habe total viel Spaß daran, Sachen zu gestalten und gute Rahmenbedingungen zu schaffen, so wie jetzt in der Kommunalpolitik halt auch schon.
Warum hat man Lust, nach Berlin in den Bundestag zu gehen, wenn man doch so mitten im Leben steht? Du hast hier dein vergleichsweise ruhiges Leben mit deiner Frau, mit deinem Kind, mit deinem Job, mit deiner Kommunalpolitik und begibst dich in den Dschungel nach Berlin wahrscheinlich. Warum?
Ja, ob das klappt, werden wir sehen. Der Bundestag ist einfach der Ort, wo die ganz großen Zukunftsfragen verhandelt werden. Und Kommunalpolitik macht mir total viel Spaß. Und wenn das mit Berlin nichts wird, dann mache ich genauso weiter wie bisher, weil das einfach auch toll ist. Aber ich sehe halt auch, dass wir kommunalpolitisch bei einigen Fragen an Grenzen stoßen. Da geht es ganz oft um das liebe Geld. Da möchte ich gerne dafür sorgen, dass einfach der Staat mehr Geld aufbringt, dass wir gut in die Zukunft gehen können und dass auch unsere Kommunen das, was vor Ort halt erledigt werden müssen, gut hinkriegen. Sei es die Kita, Personalausstattung, die Schulen, die Ganztagsbetreuung, die Straßen, Schwimmbäder. Das passiert ja alles nicht von alleine und wir sehen im Moment, wie schwierig das für unsere Dörfer und Städte ist.
Also du meinst, da ist mehr Geld in Berlin da, was auch in die Kommunen gehen kann?
Ja, also die aktuelle oder die ehemalige Regierung ist ja am Geld ein bisschen zerbrochen. Es ist letztendlich auch eine Frage der Verteilung. Und es ist die Frage, ob wir den Mut aufbringen, beispielsweise die Schuldenbremse dahingehend zu reformieren, dass wir in die Zukunft auch investieren können. Und das sind unterschiedliche politische Vorstellungen, die es da gerade gibt. Aber mit diesem kommunalpolitischen Blick von vor Ort ist für mich relativ klar, wie es da weitergehen muss.
Sag mal, seit wann bist du in der Kommunalpolitik? Was hast du hier schon gemacht und verändert? Kannst du schon irgendwas vorweisen? Mensch, dafür habe ich gekämpft, das ist passiert in Millstedt oder in Nordfriesland?
Ja, also ich bin so richtig aktiv in der Kommunalpolitik eigentlich seit 2018. Ich war vorher seit 2011 auch schon SPD-Mitglied und dann habe ich irgendwann so ein bisschen bei den Jusos mitgemacht. Aber eigentlich war ich lange eine Karteileiche in der Partei. Und dann hat es mich irgendwie gepackt und bin ich aktiv geworden, habe 2018 bei der Kommunalwahl für den Kreistag kandidiert und für die Gemeindevertretung, habe beides über ein Direktmandat geschafft und seitdem bin ich dann im Kreistag in der Gemeindevertretung und seit der letzten Kommunalwahl dann auch Fraktionsvorsitzender im Kreistag und darf einen Ausschuss bei mir in Millstedt leiten. Hab da also jetzt auch schon viel Verantwortung, auch für mein relativ junges Alter. Und ein Thema, was ich einfach erreicht habe, es klingt vielleicht ein bisschen banal, aber bewegt ganz viele Einwohnerinnen und Einwohner. Wir haben in Millstedt Jahrzehnte darum gekämpft, eine Bedarfsampel an der Ostenfelder Landstraße hinzukriegen. Da muss man rüber, wenn man Schulkind ist, aus Rosenthal, um zur Schule nach Millstedt zu kommen oder in den Naturerlebnisraum, den wir da haben. Und das ist in Deutschland so schwierig, so eine Bedarfsampel dahin zu setzen. Und wir haben nie die eigentlich notwendigen Querungszahlen an Fußgängerinnen und Fußgängern erreicht. Da habe ich irgendwann gesagt, ich versuche das jetzt da irgendwie eine Ausnahmegenehmigung hinzukriegen. Und habe da alle Beteiligten so lange genervt, bis die Ampel genehmigt wurde und die steht jetzt seit Mai letzten Jahres und das war schon gut und da freuen sich auch ganz viele in Millstedt drüber.
Ampel ist ein tolles Stichwort, Tools, darüber wollen wir sprechen gleich, aber dir wird das Adjektiv unbequem attestiert, wenn du nicht dabei bist. Und ich glaube, das ist auch respektvoll. Teilweise gemeint. Ich schätze es so ein und ich glaube, diese Unbequemlichkeit sorgte auch dafür, dass diese Bedarfsampel sicherlich installiert worden ist, weil wärst du es nicht gewesen, würde es nie der Fall gewesen sein.
Ja, also absolut. Also diese Zuschreibung werte ich auch erstmal als positiv. Also ich möchte genau das sein, unbequem, wenn es um die Sache geht und wenn es darum geht, was für die Leute, von denen man gewählt ist und von denen man einen Auftrag hat, was zu erreichen. Und das geht halt nicht nur, indem man einfach Dinge laufen lässt, sondern da muss man sich schon hinterklemmen. Und das mache ich vor Ort. Das sehen dann offensichtlich auch andere genau mit dieser Einstellung will ich auch gerne in Berlin Politik machen und mich für die Westküste einsetzen.
Warum bist du 2011 zu den Jusos gegangen, / zur SPD? Was hat dich dazu bewegt zu sagen, mit jetzt 14 Jahre her, mit in deinen jugendlichen Jahren, ich gehe jetzt in die Politik, ich gehe zur SPD?
Also erstmal komme ich eigentlich auch aus einem sozialdemokratischen Elternhaus. Meine inzwischen leider verstorbene Oma, die hat in Rödemis gewohnt und die wurde da die Rote Ilse genannt. Also so ein bisschen Prägung kann ich nicht verleugnen. Aber letztendlich war der Stein des Anstoßes, zur SPD und zu den Jusos zu gehen, das Thema soziale Gerechtigkeit. Das ist natürlich immer total subjektiv, was man als gerecht empfindet. Aber mit den Grundwerten, die SPD vertritt, gab es für mich nie etwas anderes, was in Frage kommt oder kam. Und in den Jahren seit 2011 habe ich natürlich auch hier und da mal mit meiner Partei gehadert. Das ist auch völlig normal so. Das tut jeder und jede wahrscheinlich. Aber für mich kommt was anderes als SPD nicht in Frage.
Was sind denn die Grundwerte der SPD, von denen du gerade gesprochen hast, die dich damals überzeugt haben, einzusteigen?
Ja, die Grundwerte sind Freiheit, Gerechtigkeit, das hatte ich schon, und Solidarität. Und ich finde, gegen keinen dieser Begriffe kann man wirklich was haben. Ich finde unsere liberale Demokratie was ganz Wichtiges, dass das Individuum hier sich ausleben kann unter dem Begriff Freiheit. Beim Thema Gerechtigkeit haben wir natürlich auch solche Fragen wie Vermögensverteilung, die auch gerade aktuell eine riesengroße Rolle aus meiner Sicht in diesem Wahlkampf spielen müssten. Und die Solidarität, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu schaffen, das ist, glaube ich, die Kernaufgabe der SPD als Volkspartei. Und auch das kann man ja dann auf ganz konkrete Programmatik runterbrechen.
Warum nicht CDU?
Bei der CDU, also ich schätze sehr viele Leute, die in der CDU sind und kommen mit sehr vielen auch auf der lokalen Ebene gut aus. Ich möchte aber gerne aktiv die Zukunft gestalten und bringe auch Veränderungswillen auf. Und die CDU ist eine Partei, die zumindest bis letzte Woche eigentlich sich durch große Verlässlichkeit auch gezeichnet hat. Aber die Zukunft aktiv anzupacken, das sehe ich tatsächlich auch bei anderen Parteien mehr und bei uns natürlich ganz besonders logisch.
Du hast die letzte Woche angesprochen, Truls, und natürlich müssen wir auch da kurz drüber sprechen. Wie hast du die letzte Woche die Diskussionen, die Abstimmungen, die Themensetzung, die möglichen Tabubrüche wahrgenommen? Was hat sich da für dich gedanklich abgespielt?
Ich finde tatsächlich, dass das eine ganz schwierige Situation ist. Wir haben diesen ganz, ganz schlimmen Vorfall, diesen Mord in Aschaffenburg, wo unter anderem ja ein zweijähriges Kind erstochen wurde. Und ich bin selber Vater von einem Zweijährigen. Da dreht sich alles um. Und da muss man auch natürlich inhaltliche Konsequenzen draus ziehen, um genau solche Sachen in Zukunft so gut wie es geht zu vermeiden. Und was ich ganz, ganz problematisch jetzt finde, ist, dass auf dieser Basis ein Mord, den es für die Zukunft zu verhindern gibt, ganz viele Sachen miteinander vermischt wurden. Und da kann ich letztendlich nur feststellen, dass das letztendlich Wahlkampf war. Ein Wahlkampfmanöver war von dem CDU-Kanzlerkandidaten mit Vorschlägen am Ende auch, die an diesem Kernproblem vorbeigingen. Mit Vorschlägen, die teilweise auch Symbolik sind, teilweise gar nichts bringen, teilweise auch europarechtswidrig sind. Und dann, das möchte ich auch ausdrücklich betonen, ein Teil an Vorschlägen auch dabei war, wo ich mitgehen könnte. Ne? Und ich glaube, es ist ganz dringend notwendig, dass die demokratische Mitte dieses Thema löst, aber auch wirklich löst. Da habe ich selber natürlich auch Gedanken und Vorschläge zu. Aber jetzt auf die Idee zu kommen, mit Faschisten gemeinsame Sache zu machen, das ist einfach, finde ich, unverzeihlich. Ein Tabubruch, das hast du selber ja auch schon so das Wort benutzt. Und man macht mit Faschisten nicht gemeinsame Sachen, schon gar nicht, wenn dann dabei auch noch inhaltlich einfach was auch daneben liegt.
Wo sind ganz klare inhaltliche Differenzen zu deiner Vorstellung? Die SPD hätte ja auch sagen können, wir unterstützen das, dann wäre das gar kein Thema geworden. Dann hätte man eine Konsequenz zeigen können und auch den AfD-Wählern zeigen können, okay, es ist nicht nur Wahlkampf, es passiert wirklich auch mal was wir sagen. Und nicht vor vier Wochen vor Wahl sagen, wir wollen was verändern und dann passiert eh nichts.
Ja.
Jetzt hätte man ja ein Zeichen setzen können, okay, die demokratische Mitte findet einen Konsens und verändert was. Nun hat sich die SPD und die Grünen komplett dagegen gestellt, gesagt haben, nein, dann war nur noch die AfD quasi übrig und ein paar BSWler und ein paar FDPler. Warum hat die SPD sich geschlossen, und das war natürlich auch, denke ich mal, Wahlkampf, geschlossen gezeigt, nein.
Naja, also das war nun so, dass Friedrich Merz ja angefangen hat mit diesem Fünf-Punkte-Plan und er hat gesagt, ich gucke nicht links, ich gucke nicht rechts, ich mache keine Kompromisse. Das waren seine Worte. Und dann kann er natürlich nicht erwarten, dass er das durchbekommt. Also meine Partei wäre mit Sicherheit kompromissbereit gewesen und wir müssen für die Zukunft kompromissbereit sein. Also irgendwann ist diese Bundestagswahl zu Ende Und wir kommen da hoffentlich mit einer halbwegs vernünftig ausgestatteten demokratischen Mitte raus. Und dann müssen wir gemeinsame Lösungen finden. Aber gemeinsame Lösungen beinhalten natürlich Kompromisse. Und die Aussage oder das Zitat, was ich gerade von Friedrich Merz gebracht habe, sagt ja ganz eindeutig, ich wollte gar keine Kompromisse machen, sondern mich hier als der starke Mann hinstellen. Und das fand ich erstmal von der Herangehensweise ganz problematisch. Und dann ist es so, dass einige Vorschläge einfach am Kernproblem vorbeigehen. Also wir haben ja jetzt, oder die Ampel hat ja Grenzkontrollen, Schleierfahndung wieder eingeführt. Das hat auch was gebracht. Aber letztendlich darüber jetzt das Thema Migration endgültig zu steuern, ist halt auch problematisch. Jemand, der aus Afghanistan kommt, über die Balkanroute hier landet und dann nach Brandenburg über die Grenze möchte und da vom Bundespolizisten gesagt bekommt, du kommst hier nicht rein, aus welchen Gründen auch immer, probiert es halt 20 Kilometer weiter und ist dann auch da. Und ich möchte ja auch gar nicht jeden Flüchtling hier abweisen. Also mir geht's ja eben nicht um die Frau aus Afghanistan, die da von der Taliban vergewaltigt wird, der wollen wir doch helfen. Es geht ganz eindeutig um die Leute, und das ist eine Minderheit, die sich hier nicht benehmen kann, wo wir als Rechtsstaat ganz auch eindeutig zu zimperlich, zu lax waren in den letzten Jahren, und an das Problem müssen wir ran. Und da müssen wir als Mitte ran, aber ich möchte nicht, dass wir bestimmte Bevölkerungsgruppen hier jetzt diskreditieren. Und das Beispiel mit der afghanischen Frau ist vielleicht ein auch sehr passendes. Denen müssen wir doch weiter auch helfen und als offene Gesellschaft auch dastehen.
Jetzt hast du Gründe genannt, warum man nicht dazu gestimmt hat. Und was ich dazu auch sagen muss, ich finde, die SPD hat da ein sehr starkes Bild, geschlossenes Bild abgegeben, was man ja FDP und CDU nicht zuschreiben kann. Da gab es ja doch ein paar Abweichler und viel Diskussion. Nichtsdestotrotz, ich habe auch keine Lösungsvorschläge, gerade auch vom Bundeskanzler gehört, der SPD auch zugehörig ist. Das hätte ich mir schon gewünscht, dass man, du sagst auch, es braucht Folgen, Schlussfolgerungen nach Aschaffenburg. Da zwei Fragen zu, Truls.
Ja.
Warum erst nach Aschaffenburg? Was macht diesen Mord so anders als die anderen, die wir schon gesehen und erlebt haben in den letzten Jahren? Und die Folgefrage, was hättest du dir von Olaf Scholz da gewünscht an Äußerung?
Also ich glaube, dass diese ganz, ganz schlimme Tat in Aschaffenburg natürlich jetzt nochmal eine viel größere Bedeutung durch die Nähe zu einer Bundestagswahl bekommt. Das macht das aber nicht besser, dass wir als demokratische Mitte in den letzten Jahren hier Themen zu sehr liegen lassen haben und genau solche Taten nicht verhindern konnten. Man wird sie nie zu 100% verhindern können. Wir sind eine offene Gesellschaft, die wir auch bleiben wollen und sollen, aber es gibt Möglichkeiten, das Risiko zu verhindern, dass sowas passiert. Und da wünsche ich mir natürlich jetzt auch von meiner Partei, dass wir da bis zur Wahl und dann vor allem nach der Wahl, es geht ja jetzt gar nicht nur darum, irgendwie diese Wahl vernünftig hinterzukriegen, sondern ich will ja auch dieses Thema lösen. Ich habe ja selber gesagt, ich bin Vater von einem Zweijährigen. Das macht was mit einem, wenn so ein Mord an einem Zweijährigen passiert. Und da habe ich Vorschläge, für die ich auch intern jetzt werbe und auch wie hier öffentlich natürlich werbe. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns verstärkt um die Leute, die wir hier im Land haben, Ausländerinnen und Ausländer, kümmern müssen, die es nicht gut mit uns meinen, und möchte betonen, es ist die Minderheit, aber die macht es halt für alle kaputt, und die stellt das Grundrecht auf Asyl wird in der Folge von einigen in Frage gestellt. Das heißt, da müssen wir als Gesellschaft hin. Und ich schlage vor, dass wir die Grenze von Straftaten, die zu einer Ausweisung führen, dass wir das runtersetzen. Und ich bin dafür, dass wir diejenigen, die polizeilich hier in Erscheinung treten, die sich eben nicht an die Regeln halten, viel, viel schneller in Ausreisegewahrsam nehmen, damit sie eben A, aus dem Verkehr gezogen sind und B, nicht untertauchen. Also viele Abschiebungen scheitern ja daran, dass Leute vorher untertauchen. Da müssen wir ran, und ich kann es überhaupt nicht ertragen tatsächlich, dass wir häufig ja eher gut integrierte auch Familien abschieben, die wir als Behörden einfach leichter erreichen, während diejenigen, die es nicht gut mit uns meinen, davonkommen. Und da müssen wir ran. Das reißt uns als Gesellschaft auseinander und nicht die afghanische Frau, die von der Taliban vergewaltigt wird.
Olaf Scholz hat vor 1,5 Jahren im Spiegel angekündigt, große Headline, Cover Story, wir müssen im großen Stil jetzt abschieben. Mhm. Was hast du vor 1,5 Jahren da gedacht, als das Interview herauskam?
Ich fand die Aussage in Ordnung. Ich finde, dass wir natürlich diejenigen abschieben müssen, die hier kein Bleiberecht mehr haben. Also jemand, der einen Asylantrag stellt und der nicht genehmigt wird, wo kein Recht auf Asyl besteht, müssen wir natürlich abschieben. Ansonsten stellt sich der Rechtsstaat einfach ganz schlecht dar. Deswegen fand ich die Aussage vom Grundsatz her richtig. Ob ich genau die gleiche Wortwahl benutzen würde, weiß ich nicht. Aber darum, es geht ja auch jetzt nicht um Semantik, sondern es geht ja darum, das Richtige zu machen.
Aber es wurde ja nicht getan. Es hat ja immer Gründe gegeben, warum es nicht durchgeführt werden konnte. Also wie kann konsequenter, wenn es gewollt wird, wie kann konsequenter abgeschoben werden?
Ja.
Und wir reden nicht von der afghanischen Frau.
Genau, also genau, da sind wir uns ja einig, aber das wollte ich halt auch einmal deutlich machen, um wen es geht, um wer hier das Problem ist.
Wir sprechen hier explizit von Straftätern, die aufgefallen sind, nicht erst einmal, sondern wo jeder weiß, es sind Gefährder oder gefährliche Menschen. So, wie können die effektiver, konsequenter abgeschoben werden?
Genau, und es geht natürlich auch dann, aber natürlich mit einer ganz anderen Bedrohungslage um diejenigen, die hier einfach ein gutes Leben sich erwünscht haben, aber keine politisch Verfolgten sind. Ne? Das sind natürlich, ich kann das ja total verstehen, wenn man aus Ländern wie Georgien vielleicht hier eine bessere Zukunft suchen will. Aber das sind dann häufig Leute mit einer ganz geringen Anerkennungsquote. Und auch da muss der Rechtsstaat natürlich klar sein, finde ich. Wir müssen erstmal auf der ganz großen Ebene noch verstärkte Abkommen mit den Herkunftsstaaten machen. Da müssen wir mit auch unbequemen Regime dann tatsächlich sprechen.
Mit den Taliban beispielsweise?
Ich glaube da, also so
es tut schwierig, mir leid, dass ich dich hier so frage, deswegen, du bist kein Experte auf diesem Gebiet, aber um es zu verstehen, auch von der SPD angekündigt wurde, wie kann das passieren?
Diejenigen, die mich jetzt bei der Bundestagswahl wählen wollen oder sollen oder dürfen, die haben natürlich auch ein Recht darauf zu wissen, was meine politische Grundhaltung da ist, bevor sie mich dahin schicken. Und das kann man von einem Bundestagsabgeordneten erwarten und von einem, der das am Ende werden möchte, dementsprechend auch. Du hast das Thema Taliban angesprochen. Ich glaube, da kommen wir gar nicht dran vorbei, auch mit denen einen Kommunikationsweg aufzubauen. Schöner ist es, und das versucht ja die Innenministerin auch zuletzt und die Außenministerin, das über die Nachbarstaaten hinzukriegen, beispielsweise über Usbekistan. Das ist der bessere Weg. Aber wir sprechen ja jetzt auch mit dem neuen syrischen Regime. Die Außenministerin war da, was aus meiner Sicht auch richtig ist. Wir müssen Interesse daran haben, dass da ein halbwegs funktionierender Staat auch draus wird. Aber das ist ja einmal ein Abkommen, das ist auf EU-Ebene jetzt auch passiert. Und es ist auch nicht so, dass gar nicht abgeschoben wird. Also die Zahlen an Abschiebungen, die sind schon hochgegangen in den letzten Jahren. Ob das ausreicht, das ist eine andere Sache. Aber der Punkt ist dann der, den ich gerade eben schon benannt habe. Viele Abschiebungen scheitern, weil die Leute vorher untertauchen. Und es sind halt nicht die Eltern mit kleinen Kindern, die untertauchen. Die können es gar nicht mit ihren Kindern, sondern es sind halt genau die anderen, die untertauchen. Ja. Und da müssen wir dann einfach darauf verzichten, eine Abschiebung anzukündigen, sondern wir müssen die Leute erstmal dann in Abschiebehaft nehmen. Menschenwürdig, vernünftig, Kinder gehören da auf gar keinen Fall rein. Aber da müssen wir mehr Zähne zeigen als Rechtsstaat und uns nicht von einer Minderheit, nochmal von einer Minderheit vertüdeln lassen.
Gut, vielen Dank dafür diese klaren Aussagen. Dann möchte ich noch einmal auf Olaf Scholz zu sprechen kommen. Denn Truls, ich habe schon oft gehört, ich würde ja SPD wählen, aber nicht Scholz. Kannst du das verstehen, diese Äußerung?
Also ich bin ja jetzt die letzten Wochen viel unterwegs. Und
hast du das da auch schon mal gehört?
Ja, das will ich gar nicht, bestreiten, dass ich das auch gehört habe. Letztendlich, erstmal geht es, finde ich, immer nicht zu sehr oder soll es nicht zu sehr um Personen gehen. Ich bin nicht selber in die Politik gegangen wegen irgendeiner Person, sondern wegen Inhalten. Und ich höre von relativ vielen Wählerinnen und Wählern, ich bin mit dem gesamten politischen Personal nicht einverstanden, quer über alle Parteien. Und da sage ich dann immer, okay, gut, dann guck dir doch jetzt mal die Inhalte an, darum geht's doch eigentlich. Nichtsdestotrotz will ich mich jetzt vor Olaf Scholz und der Frage nicht wegducken. Ich hätte mir in den letzten Jahren von Olaf Scholz durchaus auch mal mehr Klartext gewünscht. Aber ich glaube, in dieser aktuellen Lage, wo es gerade richtig ums Eingemachte geht, es geht darum, auch jetzt die Demokratie zu verteidigen, haben wir gezeigt bekommen in den letzten Tagen, dass wir einen Kanzler mit Rückgrat haben. Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin überzeugt davon, dass Olaf Scholz ein guter Kanzler ist. Er ist nicht der große Lautsprecher und Politik ist für mich auch keine Show. Und deswegen glaube ich auch, dass gerade viele Leute doch sich überlegen, Mensch, der ist doch gar nicht so schlecht, den will ich nochmal.
War es keine Show, wie er Lindner rausgeschmissen hat aus der Ampel?
Nee, auf gar keinen Fall. Es ist ja erstmal grundsätzlich legitim zu sagen, ich möchte eine Koalition beenden, weil es passt nicht mehr. Mhm. Das Recht hat natürlich auch die FDP. Und wie oft habe ich in den letzten anderthalb Jahren gedacht, boah, jetzt ist vielleicht auch mal gut. Aber mir ist durchaus bewusst, dass das schon wichtig ist, eine Koalition am Laufen zu halten. Und Olaf Scholz sagt ja auch, er wollte die Koalition am Laufen lassen und zusammenhalten, weil nach der nächsten Bundestagswahl müssen sich ja die Parteien wieder irgendwie zueinander finden. Und wir brauchen auch eine Mehrheit nach der folgenden Bundestagswahl. Und da ist natürlich jetzt viel Porzellan zerschlagen worden. Das Problem war die Art und Weise, wie die FDP diesen Koalitionsbruch provoziert hat. Und die Zeit hat das ja sehr, sehr eindrücklich auch nachrecherchiert. Und Olaf Scholz hat nach meinem Kenntnisstand zwei Tage vor dem Tag der Tage mitbekommen, was die FDP geplant hat. Und dass er sich darauf dann vorbereitet, ist ja wohl völlig klar. Alles andere wäre von einem Kanzler verantwortungslos. Im Übrigen glaube ich, dass ihm das Volker Wissing gesteckt hat, der offensichtlich ja selbst überhaupt nicht einverstanden damit war und ist, was seine jetzt ehemalige Partei da so verzapft hat. Und dann war es am Ende konsequent, den Lindner rauszuschmeißen.
Kann man mit Herrn Lindner oder der FDP nach der Wahl noch koalieren? Da kommt nämlich meine nächste Frage. Was ist dein Koalitionswunsch? Was bleibt übrig? Also ja. Ich habe das Gefühl, nach letzter Woche fällt die CDU weg, Lindner auch. Und ich glaube nicht, dass Rot-Grün so viel bekommt, dass es für 35 plus reicht. Oder 50 plus.
Ja, genau, man muss ja eine Mehrheit an Mandaten am Ende zusammenkriegen. Ich finde die Koalitionsfrage tatsächlich zunehmend auch ganz, ganz schwierig. Ich versuche mich immer so ein bisschen rauszuwinden und sage, ich werbe doch jetzt erstmal dafür, dass wir 51% der Stimmen holen. Also damit haben wir ja auch ein Wahlprogramm geschrieben.
Dann brauchen wir nicht über Koalition
genau,
sprechen.
So, ja.
Wenn Scholz jetzt nochmal über 50% holt, Respekt.
Ob das realistisch ist, ist ja eine andere Sache. Aber mit der Haltung geht man ja in den Wahlkampf und auch schreibt ja auch ein Wahlprogramm dahingehend, wir können alles umsetzen, was wir wollen. Und natürlich ist jetzt ganz viel Porzellan zerschlagen worden, erst mit der FDP und diesem D-Day-Papier, dieser, finde ich, echt ekelhaften Art und Weise, eine Regierung aus parteipolitischem Willen auseinanderfliegen zu lassen. Ich kann mir im Moment tatsächlich sehr, sehr schwer vorstellen, wie man das Porzellan wieder zusammenkriegt, aber es gibt in der CDU auch vernünftige Leute. Und
was ist die Alternative?
Ja, also definitiv müssen wir am Ende mit den Parteien der Mitte eine Koalition hinkriegen. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie das Wahlergebnis wird. Da wage ich im Moment überhaupt keine Prognose mehr abzugeben, nach dem, was da die letzten Tage oder in der letzten Woche auch passiert ist. Aber die Brücken, die jetzt kaputt gegangen sind, die müssen am Ende wieder zusammengehen. Es wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, wenn man es am Ende mit einer Zweierkoalition hinbekommt. Dann sind da weniger zusammengebrochene Brücken, die man wieder aufbauen muss. Wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, wenn man die CDU in der Koalition hat oder die CDU-CSU, dann hat man ja schon zwei, weil die CSU ja nun auch immer ein ziemlich starkes Eigenleben führt. Aber ich komme ja aus der Kommunalpolitik. Ich kriege es hin, mit Leuten, mit Demokratinnen und Demokraten auch Konsens zu finden. Und das ist auch mein Herangehen an die Politik in Berlin. Wir müssen am Ende für das Land eine Lösung hinkriegen. Das müssen wir jetzt aber auch in den nächsten Wochen im Wahlkampf schon mal ein bisschen im Blick haben, dass wir uns nicht koalitionsunfähiger machen, als wir jetzt schon sind.
Unter Merkel hatte ich das Gefühl, die Parteien nähern sich ziemlich an, keine allzu großen Differenzen mehr. Jetzt hat sich in den letzten Jahren gezeigt, okay, es gibt Unterschiede, klar, zwischen CDU, CSU, SPD, Grün. Kannst du mir als aktives SPD-Mitglied und Bundestagskandidat die Unterschiede kurz mal erklären, worin unterscheiden sich Grün und SPD? Gibt es da Unterschiede?
Absolut. Also ansonsten wäre ich ja, könnte ich auch bei den Grünen sein, ja, oder wir können, auch, ne? Könnten fusionieren. Nein, ich könnte nicht bei den Grünen sein. Also erstmal ist der Fokus bei uns viel mehr auf den sozialen Themen. Grüne werden in Koalitionsverhandlungen, sollten die in eine Koalition mit einem Partner gehen, der nicht wir sind, genau diese Themen viel früher opfern, um Klimaschutzsachen durchzukriegen oder zu halten. Ich vermisse bei den Grünen vielfach Pragmatismus auch. Ich bringe einfach da auch die Portion Pragmatismus mit, um am Ende Sachen auch hinzukriegen. Und beispielsweise auch energiepolitisch unterscheidet uns von den Grünen schon auch einiges. Und ich bin beispielsweise der festen Überzeugung, dass wir Energiewende auch viel besser hinkriegen können als die Grünen. Da kommen wir sicherlich später ja dann nochmal zu den einzelnen Themen zu. Aber da unterscheidet uns schon einiges. Es verbindet uns aber auch vieles. Mhm. Also wenn es darum geht, die Schuldenbremse zu reformieren, Geld in die Hand zu nehmen, damit der Staat moderner wird und die Wirtschaft in Gang kommt. An der Stelle verbindet uns einiges, aber im Pragmatismus, im Fokus auf das Soziale und mit Blick auf nicht nur ein bestimmtes Klientel, sondern auf die gesamte Gesellschaft, den Laden insgesamt zusammenzuhalten, da trennt uns auch einiges.
Was trennt oder verbindet euch in Sachen russischer Angriffskrieg auf die Ukraine oder Umgang mit der Ukraine?
Also uns verbindet, nicht nur mit den Grünen, sondern auch mit der CDU, dass wir ganz klar an der Seite der Ukraine stehen, dass wir diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Putin verurteilen, dass wir das gemeinsam nicht ertragen können, wie der da Zivilisten abschlachtet, Infrastruktur bombardiert, und dass wir die Ukraine in ihrem Abwehrkampf unterstützen müssen. Und Deutschland ist ja auch der größte Unterstützer der Ukraine. Was uns trennt, ist die Frage bei der Lieferung des Taurus. Das ist die Kernfrage, wo es eine unterschiedliche Auffassung zu gibt. Aber ansonsten in der grundsätzlichen Haltung sind da die Parteien der demokratischen Mitte zum Glück sehr einig.
Kannst du uns erklären, was der Friedenskanzler bezwecken möchte, dass es zu Frieden kommen kann? Was sind da die Ideen? Ich habe das gestern Herrn Kurt Kleinschmidt auch gefragt. Er hat auch klare Ideen, wie es zu Frieden kommen kann. Was sind die Friedensideen vom Friedenskanzler, vom Selbsternannten?
Also Olaf Scholz hat ja versucht, Gesprächskanäle zu dem russischen Machthaber aufzubauen. Er ist dafür ja auch medial und von den politischen Mitbewerbern zerrissen worden. Ich glaube, wir müssen auf der einen Seite weiterhin dafür sorgen, dass die Ukraine aus einer Position der Stärke heraus in wie auch immer geartete Verhandlungen kommt. Deswegen Waffenlieferung weiter ja, damit sie einfach diese Position der Stärke haben. Und dann muss der hoffentlich irgendwann der Moment kommen, wo man redet darüber, wie die Waffen schweigen können. Das sind ja dann noch keine Friedensverhandlungen. Frieden ist ja nicht die Abwesenheit von Krieg, sondern erstmal, dass die Waffen schweigen. Und dann muss die Ukraine den Hut aufhaben in der Frage, wie machen wir das denn? Also Ukraine ist ein souveräner Staat, über deren Köpfe hinweg weder ein Putin mit einem Trump, noch eine EU, noch irgendwie ein einzelnes Land aus der EU, wie wir Entscheidungen treffen müssen. Aber am Ende müssen wir die Gesprächskanäle wieder hinkriegen. Diplomatie zuzüglich zur Waffenlieferung. Viele im politischen Spektrum spielen es ja gerade gegeneinander aus. Und ich glaube, wir brauchen beides. So viel schwer das ist, mit diesem Diktator irgendwie zu sprechen. Ne? Also das ist auch keine vergnügungssteuerpflichtige Aufgabe.
Ist Putin ein Kriegsverbrecher?
Ja.
Ich stelle die Frage, weil ich sie gestern auch gestellt habe und eine schwammige Antwort erhalten habe. Gut.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Antwort dann schwammig war. Aber wer eine Nähe zu Diktaturen hat, der ist dann vielleicht auch in der Aussage sicherlich ein wenig befangen.
Abermals danke für deine klaren Aussagen, und hätte ich dir das nicht zugetraut, hätte ich auch nicht so von unserem Skript abgewichen, weil wir wollten uns ja eigentlich auf die regionalen Themen konzentrieren, und das machen wir jetzt auch, Truls. Also vielen Dank für diese Exkurse und für diese klaren Stellungen, die du da bezogen hast. Was sind denn deine drei Themen, mit denen du quasi in den Wahlkampf gegangen bist und die du in Berlin für Nordfriesland und Dithmarschen Nord voranbringen möchtest?
Ja, erstmal ist es die Westküste im Blick zu haben und mit Hartnäckigkeit, oder wir hatten es gerade schon, Unbequemheit, dafür zu sorgen, dass es hier vorangeht. Und das kann man dann an ein paar Punkten festmachen, wo es häufig einfach auch ums Geld geht. Wir müssen gucken, dass unsere Infrastruktur hier endlich auf Vordermann gebracht wird. Da ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten zu wenig passiert. Im Übrigen waren bisher in den letzten 23 Jahren es immer CDU-Abgeordnete, die diesen Wahlkreis vertreten haben. Und die Marschbahn ist immer noch nicht zweigleisig, weil es am Geld fehlt. Und das Geld fehlte nicht nur in den letzten 3 Jahren, sondern auch in den vielen, vielen Jahren schon davor. Und dieses Thema Infrastruktur sehen wir ja an ganz vielen anderen Punkten auch. Nicht nur unsere Schienen, sondern auch unsere Straßen, Stichwort B5, unsere Häfen, Fähranleger, unsere Radwege. Da muss einfach grundsätzlich mehr Geld in Deutschland bereitgestellt werden. Und dann brauchen wir einfach eine hartnäckige Stimme, die dafür sorgt, dass hier was ankommt und sich dahinter klemmt. Dann müssen wir, und das ist ja ein Beitrag auch zu einer funktionierenden Wirtschaft, dass die Infrastruktur funktioniert, wir müssen gucken, dass wir die Vorteile, die wir hier aus den erneuerbaren Energien, aus dieser Gunstlage haben, noch besser für uns nutzen. Bisher haben wir natürlich viele Vorteile hier, also es hat ja viel Wohlstand auch gebracht, der Ausbau der erneuerbaren Energien hier. Aber wir müssen zum Beispiel gucken, dass wir hier die niedrigsten Strompreise haben und nicht die teuersten. Es muss andersrum sein. Die Bayern, die bisher da zu wenig gemacht haben, die müssen die teuersten Strompreise haben und wir die günstigsten. Dafür gibt es konkrete Überlegungen auch, konkrete Vorschläge, wo ein Westküstenabgeordneter natürlich genau darauf gucken muss. Es ist eine Interessensvertretung der Leute vor Ort. Und so können wir, glaube ich, hier einen richtigen Boom auch noch an der Westküste hinkriegen. Also ich gucke hier echt positiv in die Zukunft, beziehungsweise wenn wir richtige Rahmenbedingungen schaffen, können wir positiv in die Zukunft gucken. So das Thema unter dem Thema Wirtschaft, ne? Infrastruktur, Energiewende, gute Rahmenbedingungen. Dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir die Mitte der Gesellschaft und vor allem die Familien der Mitte finanziell entlasten müssen. Das ist ein Punkt, der mir als jemand, der selber auch aus der Mitte kommt, ein ganz wichtiges Anliegen ist. Auch dazu haben wir natürlich konkrete Vorschläge.
Wie denn?
Also wir haben...
Erstmal Punkt 3, dann können wir da konkret darauf eingehen.
Genau, und dann müssen
wir... Weil Punkt 3 habe ich schon bei der IHK nicht mitbekommen bei dir. Was aber an mir lag, sicherlich nicht an dir.
Da gehen wir jetzt mal von aus. Ja, und der dritte Punkt ist, dass wir unsere Sozialsysteme reformieren müssen, damit das auch für die Generation von uns, Baujahr 92 und 94, langfristig noch funktioniert.
Ja, schön wär's.
Ja, also ich würde das gut finden. Ja.
Denn 2 Nachfragen dazu. Einmal zur finanziellen Entlastung der Mitte und dann die Sozialsysteme reformieren. Wie stellst du dir die finanzielle Entlastung der Familien der Mitte vor?
Ja, also erstmal ist es ja so, dass wir in Deutschland Arbeitseinkommen relativ hoch besteuern. Und wir schlagen vor, dass wir die Einkommensteuer reformieren, dass wir die Einkommen mit kleinen und mittleren Beträgen merklich entlasten. Und dann gehört zur Wahrheit dazu, dass wir das gegenfinanzieren wollen über eine höhere Belastung der großen Einkommen. Die CDU sagt ja Ähnliches. Wenn man dann sich aber mal genauer das anguckt, dann möchte die CDU die kleinen und mittleren Einkommen viel weniger entlasten als wir, aber gleichzeitig die großen Einkommen richtig satt entlasten. Das kann finanziell, also rein vom Haushalt schon nicht aufgehen. Auch die CDU wird nach der Wahl einen verfassungskonformen Haushalt aufstellen müssen, wenn sie dann an der Regierung beteiligt ist. Aber ich empfinde das auch nicht als den richtigen Fokus. Es sind die mittleren Einkommen, die besonders unter Druck stehen, die wir entlasten müssen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann bin ich ein absoluter Verfechter von kostenloser Bildung, von der Kita bis zum Meister oder Master. Und das ist dann ganz stark natürlich auch das Thema der Kinderbetreuung, die aus meiner Sicht kostenlos sein muss. Denn aktuell ist es ja so, dass jemand, der Bürgergeld bezieht, den Kita-Platz umsonst bekommt. Das ist auch völlig richtig so. Aber jemand, der knapp drüber ist, und das sind ja häufig die Familien, wo nicht mehr beide Vollzeit arbeiten in so einer Lebensphase, die sind gekniffen. Und das müssen wir lösen. Das wäre ein ganz wirksames Instrument, um die Familien der Mitte zu entlasten.
Wo soll das Geld herkommen für diese Entlastungen, für diese Maßnahmen, kostenlose Bildung?
Ich möchte gerne die Vermögensteuer wieder einführen.
Also heißt?
Heißt große Vermögen.
Und wie definierst du in dem Fall große Vermögen?
Ja, das ist genau die schwierige Frage, vor der man steht. Ich würde da auf gar keinen Fall bei Vermögen unter 10 Millionen Euro rangehen, sondern
das da bin ich raus erstmal.
Ja, genau. Du kannst beruhigt sein und ich würde mal sagen, 99,9% der Leute, die sich diesen Podcast anhören, können auch sehr beruhigt sein. Die wird das niemals treffen. Aber es geht um die Riesenvermögen. Es gibt Leute in Deutschland, die haben 18 Milliarden. Ne? Dass man solche Leute ein bisschen mehr ranzieht, um zum Beispiel sowas zu finanzieren, halte ich für absolut nicht ungerecht und wir tun damit tatsächlich auch niemandem so richtig weh. Ne? Deswegen bin ich dafür und glaube, dass wir auch immer den Mut haben müssen, wenn wir Entlastungen versprechen, zu sagen, wo kommt es denn her? Ich habe an diesem Beispiel den Mut. Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel die Einkommensteuerreform der CDU anguckt, dann ist das einfach nicht durchgerechnet und ich würde jetzt mal auch das Wort nicht ehrlich benutzen.
Ist die Gefahr denn nicht da, dass diese Menschen, die auch sehr viel Steuern sowieso natürlich schon zahlen, aufgrund ihres Riesenvermögens, dass die das Land verlassen?
Na, erstmal bezahlen diese Menschen eben nicht so viele Steuern. Also besonders gekniffen in der Belastung ist die arbeitende Mitte, die über ihren Einkommensteuersatz
zahlt. Die spürt es deutlich mehr.
Die spürt es auch. Aber so jemand wie Susanne Klatten zahlt ja im Wesentlichen Kapitalertragssteuer und das sind nur 25%, während jemand, der ein klassisches Einkommen aus der Mitte hat, ganz schnell mit seinem persönlichen Steuersatz über Arbeitseinkommen über 25% ist. Mhm. Also letztendlich ist da ja schon die vorhandene Ungerechtigkeit, an die wir auch ran müssen. Und dann ist die Frage, geht man dann ins Ausland mit dem Vermögen? Das Beispiel Spanien zeigt zum Beispiel, dass das nicht passiert. Ich glaube, dass wir uns da nicht immer in so eine sich erpressbare Grundhaltung gehen müssen. Viele auch Milliardärinnen und Milliardäre sehen ja auch was an ihrem Land und wollen ja teilweise auch solidarisch sein. Es gibt ja sogar Superreiche, die sagen, wir möchten, dass ihr eine Vermögensteuer hebt, weil wir halt sehen, dass das anders nicht funktioniert.
Das ist ja eine klassische linke Einstellung.
Ja.
Die Reichen, den Reichen mehr Geld abnehmen und den nicht so Reichen, den hart arbeitenden Menschen mehr Geld geben sozusagen.
Oder überlassen. Es geht ja gar nicht um geben, sondern denen.
Die sollen nichts bekommen, aber die müssen weniger abgeben von dem, was sie haben.
Genau darum geht. Wobei ich würde inzwischen gar nicht sagen, dass das eine klassische linke Position ist. Also man schreibt es politischen Parteien links der Mitte zu, aber Zustimmungswerte zu einer Erhebung der Vermögensteuer hast du in der breiten Mitte der Bevölkerung und auch unter ganz, ganz vielen CDU-Wählerinnen und Wählern und auch unter ganz vielen CDU-Mitgliedern im Übrigen.
Gut, du hast die Einführung der Vermögensteuer angesprochen und zu Beginn meintest du möchtest kleine Einkommen entlasten,
ja.
Große mehr besteuern.
Ja.
Was sind große Einkommen?
Also unser Vorschlag ist, dass wir den Spitzensteuersatz, der jetzt bei 42% liegt, auf 45% erhöhen, aber dafür den erst bei höheren Einkommen wirken lassen. Aktuell gilt er so ab 68.000 Euro zu versteuerndes Einkommen, nicht das Bruttoeinkommen, sondern das, was dann nur noch zu versteuern ist, als Single. Und das würden wir dann hochschieben so auf knapp über 90.000 Euro. Das heißt, alle, die unter diesem Wert sind, würden dann entlastet werden, weil wir darunter die Kurve abflachen wollen. Im Gegenzug, die, die da drüber sind, zahlen dann ja einen höheren Spitzensteuersatz. Und dann gibt es ja noch die reichen Steuern, die bisher ab einem Einkommen von zu versteuernden Einkommen von 250.000 im Jahr als Single greift. Und die wollen wir dann von 45% auf 48% erhöhen. Im Übrigen, wenn man verheiratet ist, gilt diese Reichensteuer erst ab 500.000, die man im Jahr zu versteuern verdient. Auch da nochmal die Blickrichtung Richtung Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das bitte wird, heiratet.
Genau, das vielleicht auch, das könnt ihr gerne machen. Aber das wird so gut wie niemanden von euch jemals betreffen.
Wahrscheinlich.
Ja, also ja. Können wir mal von ausgehen.
Ja, bitte heiratet. Kurt Kleinschmidt hat gestern gesagt, bitte bekommt deutsche Kinder.
Oh, das ist natürlich auch eine krasse Aussage, die deutlich macht, wie völkisch das der Begriff des Staates und des Staatsvolkes der AfD ist. Und was sind überhaupt deutsche Kinder?
Kinder deutscher Familien.
Ja, aber was sind deutsche Familien? Also für mich sind erstmal alle Deutsche, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben.
Diese Information von ihm kam aus einem Gespräch auf Zuwanderung, die wir brauchen. Aber wir brauchen auch deutsche Kinder. Anyway, es soll um die SPD gehen, es soll um dich gehen. Truls, was möchtest du denn mit Menschen machen, die nicht in Arbeit sind? Die auch vielleicht nicht in Arbeit gehen wollen?
Ja.
CDU möchte gerne das Bürgergeld wieder abschaffen.
Ja.
Und du?
Nein, ich möchte das Bürgergeld natürlich nicht abschaffen und man kann es auch nicht abschaffen. Also die CDU...
Sie will es ja auch reformieren, ne? Sie will es nicht abschaffen, sie will es verändern.
Ja, aber sie möchte
wie,
ja auch...
Wie schätzt du das Bürgergeld ein, wie es ist?
Also das Bürgergeld ist im Grundsatz eine gute Sache. Wir sind rausgegangen aus diesem Vermittlungsvorrang, also wir pressen die Leute in irgendwelche Jobs, die gar nicht zu ihnen passen, sondern wir gehen jetzt ja dahin, dass wir viel mehr auch auf Qualifizierung setzen. Das halte ich erstmal für einen richtigen Weg, weil wir brauchen Leute in diesem Land, die gerne ihren Job machen und die gut ausgebildet sind. Und da gibt es auch oft im Alter die Möglichkeit, nochmal was nachzuholen, was vielleicht zu Schulzeiten oder so nicht passiert ist. Das halte ich grundsätzlich für den richtigen Weg auch. Dann gibt es natürlich, auch da reden wir über die Minderheit, wie bei einem anderen Thema zuvor auch schon, die nicht arbeiten will. Natürlich gibt es die und das will ich auch überhaupt nicht leugnen. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwie im entfernten Bekanntenkreis so einen Fall, wo man denkt, Alter, warum arbeitest du denn nicht? So, deswegen bin ich gar nicht grundsätzlich auch gegen Sanktionen, weil bei den Einzelfällen müssen wir ran. Was beim Bürgergeld aus meiner Sicht problematisch ist, ist der inzwischen zu niedrige Abstand von den Leistungsbezügen, die jemand aus dem Bürgergeldbezug zu der gerade schon erwähnten arbeitenden Mitte. Kita-Gebühren habe ich als Beispiel benannt.
Es lohnt sich teilweise nicht mehr zu arbeiten, weil, so denken ja viele, ich brauche doch nicht aufstehen, ich bekomme doch mein Geld, ich bekomme doch meine Zuschüsse, es wird mir doch das abgenommen an Zahlung. Warum sollte ich morgens um 4 aufstehen? Warum sollte ich um 6 aufstehen? Warum sollte ich um 7 auf der Matte stehen, wenn ich nicht muss?
Genau, also grundsätzlich muss man erstmal sagen, arbeiten lohnt sich immer. Jemand, der arbeitet, hat immer am Ende des Monats mehr Geld im Portemonnaie, als jemand, der nicht arbeitet.
Aber ob ich nun 100 Euro mehr oder weniger am Ende des Monats im Portemonnaie habe?
Genau, und das ist die Frage, ist der Abstand groß genug? Oft auch in den sozialen Medien sieht man ja Rechnungen, wo man am Ende sagt, man kommt wirklich auf den gleichen Betrag. Die stimmen nicht. Es lohnt sich immer.
Aber gehen wir mal von den 100 oder 200 Euro mehr. Wie kann man das vergrößern, diesen Abstand? Was sind da Möglichkeiten?
Genau, erstmal bin ich ein Verfechter dafür, dass wir den Mindestlohn jetzt einmal politisch auf 15 Euro erhöhen. Damit
du weißt, dass dir dann die Unternehmer an den Hals springen.
Ich nehme von ganz vielen Unternehmern hier auch aus einer Westküste wahr, dass für sie der Mindestlohn gar kein Thema ist, weil sie mehr zahlen ohnehin. Man muss aber ehrlicherweise auch dazu sagen, wenn jemand mit Mindestlohn eine kleine Familie ernähren soll, dann stocken die Leute häufig auf. Und das ist dann eine Subventionierung dieses niedrigen Lohnes durch den Staat. Also das ist, finde ich, jetzt auch nicht unbedingt volkswirtschaftlich viel, viel besser und gerechter. Deswegen Mindestlohn auf die 15 Euro erhöhen. Und dann hatten wir es ja jetzt so, dass die Höhe des Bürgergeldes sich ja automatisch berechnet. Und da ist eine Formel hinter, die bezieht da einerseits die allgemeine Lohnentwicklung und andererseits die Inflation. Und das ist auch, sowas ist auch notwendig, weil das Bürgergeld ist ja ein Existenzminimum auch, und da muss man transparent, das gibt auch das Bundesverfassungsgericht vor, darlegen, wie kommt man zu diesem Minimum. Ich schlage vor, dass wir aber die Berechnung anders machen, damit der Abstand dann zu einem erhöhten Mindestlohn und den Einkommen nicht größer wird. Wir sollten vermehrt dann in dieser Berechnungsformel auf den Punkt Lohnentwicklung setzen und weniger auf Inflation. Die Inflation war halt so hoch, deswegen sind jetzt die Mindestlöhne oder ist der Mindestlohn nicht so gestiegen wie das Bürgergeld und die Lücke wurde kleiner. Und das sollten wir genau umdrehen. Und dann haben wir da auch aus meiner Sicht einiges entschärft. Es bleibt natürlich immer noch, dass es eine Minderheit gibt, die nicht arbeiten möchte. Und natürlich brauchen wir da aus meiner Sicht auch Sanktionen, aber es ist die Minderheit der Leute.
Ich habe mit Lukas Knöfler auch über das Thema 15 Euro Mindestlohn gesprochen und dann das Beispiel gebracht, die Besitzerin eines Friseurladens, die jetzt ihre Angestellten.
Ja, meistens sind es ja auch Frauen, aber richtig, nicht immer, genau. Nicht immer.
Auch noch mehr bezahlen muss. Und natürlich müssen die Kosten denn an den Endverbraucher weitergegeben werden. Wir zahlen jetzt schon teilweise 30 Euro für einen Haarschnitt.
Also ich nicht, bei mir geht das immer ganz schnell.
Ja, das hat Lukas auch gesagt, ich muss mal gucken.
Naja. Ja, genau.
Aber, also die wird das natürlich weitergeben müssen und dann, die muss jetzt schon ihre Preise rechtfertigen. Und wenn sie jetzt auch 5 Euro mehr nehmen müsste, weil der Mindestlohn auch nochmal entsprechend ansteigt. Wie kann man das den Unternehmerinnen und Unternehmern erklären? Ich meine, du sagtest, du hast mit vielen von der Westküste gesprochen, die das nicht so sehen, aber da gibt es ja schon auch ganz, ganz viele andere. Oder muss man das einfach mal in Kauf nehmen, dass das nicht jeder toll findet, was du vorschlägst?
Also erstmal letzteres Ja. Natürlich, wenn man Vorschläge macht, um Sachen zu verändern, findet das nicht jeder toll. Und das ist so. Und das muss man auch aushalten können. Gleichwohl, du hast jetzt nur als aus der Luft gegriffen 5 Euro genannt. Wenn man jetzt den Mindestlohn um ungefähr 1,50 Euro oder 2,50 Euro erhöht, dann erhöht sich ja nicht die Kosten für den Haarschnitt um 5 Euro. Also wenn ich da zum Friseur gehe, dann bin ich in einer Viertelstunde wieder raus. Also von unserer Sorte mit irgendwie...
Weiß
also,
nicht, was du meinst.
Ja, genau, mit auch dann ja eher schon weniger währenden Haaren, zumindest bei mir. Wir sind da ja schnell raus, da schafft eine Friseurin ja irgendwie schon 3 Leute pro Stunde. Und wenn sie 2,50 Euro mehr verdient, dann kann man sich ja umrechnen, dass die lohnkostenbedingte Erhöhung des Friseurhaarschnittes überschaubar wird. Gleichwohl wird es teurer, will ich ja gar nicht dann bestreiten. Aber die Erfahrung zeigt, dass wenn der Mindestlohn steigt, ja dann auch die, vor allem die Tariflöhne, die über dem Mindestlohn liegen, auch steigen werden. Und das sind dann ja die kleineren Einkommen, die dann auch wiederum die 1-2 Euro mehr haben für den Friseurbesuch. Was dann vielleicht nicht steigt, sind die Löhne für die großen Einkommen, aber die trifft so eine Erhöhung beim Friseurbesuch auch nicht so wie die kleinen und mittleren Einkommen.
Truls Güte Jensen ist gerade gekommen. Sie ist die Nächste, die interviewt wird. Deswegen muss ich noch einmal auf diese Thematik zu sprechen kommen. Du hast gesprochen, die Schuldenbremse soll reformiert werden. Das war natürlich auch ein Grund, weshalb die Ampel gebrochen ist. Wie habt ihr denn vor, die Schuldenbremse zu reformieren und warum?
Also wir möchten die Schuldenbremse dahingehend reformieren, dass aus dem Bundeshaushalt dann über Kredite finanziert Investitionen getätigt werden. Ich möchte sie nicht nutzen, um Konsumausgaben zu finanzieren. Und ich möchte das mal an einem ganz pragmatischen Beispiel darlegen, warum das auch aus wirtschaftlicher Sicht total sinnvoll ist. Wir sehen, dass die Situation an unserer Bahnstrecke nach Westerland auf Sylt seit Jahren problematisch ist und wir brauchen das zweite Gleis, damit wir da eine Sicherheit in den Verkehren haben. Und wir nehmen doch jetzt wahr, dass viele Leute, die auch beispielsweise hier in Langhorn wohnen oder auch noch nördlicher oder auch südlicher, eben nicht mehr sich das antun, jeden Tag nach Sylt zu fahren, weil die Situation an der Marschbahn so katastrophal ist. Was uns dadurch an Steuereinnahmen als Staat auch flöten geht, weil wir das Geld einfach nicht organisiert kriegen für solche Infrastrukturprojekte, das muss man ja auch einbeziehen in die ganze Geschichte. Das heißt, wir brauchen Investitionen in die Zukunft und Unternehmer tätigen ja auch Investitionen und nehmen dafür mal Kredite auf. Das ist in dem Fall, glaube ich, in der aktuellen Lage des Staates absolut notwendig und verantwortungsvoll.
Ich bedanke mich für deine Zeit, für deine klaren Aussagen. Du hast es geschafft.
Danke.
Hat er sich gut geschlagen, Vivian? Sehr schön.
Sie durfte auch nichts anderes sagen.
Nein. Und jetzt geht's für dich weiter an die Haustüren, richtig? Du machst noch ein bisschen Haustürwahlkampf. Heißt, genau. Wir sind jetzt in Langhorn und du nutzt die Gunst der Stunde und gehst jetzt nochmal durchs Dorf und klopfst dann die Türen und machst Werbung für dich?
Ja, mal gucken, ob wir das jetzt direkt hier in Langhorn machen oder irgendwo auf dem Rückweg. Auf jeden Fall heute Nachmittag dann auch noch bei mir in der Umgebung, ja. Wo ich dann einfach, ja, zu den Leuten hingehe. Ich warte nicht darauf, dass die Leute zu mir kommen, sondern ich gehe zu ihnen. Und oft finden sie das auch gut.
Respekt.
Danke.
Also vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time zur anstehenden Bundestagswahl am 23. Februar. Geht bitte wählen mit Truls Reichert von der SPD. Danke.
Danke.